Manchmal wirkt Evangeliumsdienst nach außen wie etwas rein Menschliches, Worte, Organisation, Beziehungen. Doch Markus 3 macht deutlich, dass hinter der Verkündigung des Evangeliums ein unsichtbarer Kampf steht und dass selbst die vertrautesten menschlichen Bindungen vom Widersacher benutzt werden können, um Gottes Werk zu schwächen. Der Herr Jesus offenbart sich hier als der demütige Sklavenerlöser, der im Verborgenen Satan bindet, Gefangene befreit und neue, geistliche Familienbande stiftet, damit der Dienst des Evangeliums nicht von natürlichem Denken oder natürlicher Liebe begrenzt wird. Evangeliumsdienst als Plünderung von Satans Haus. Wenn das Evangelium verkündigt wird, geschieht weit mehr, als dass einzelne Menschen eine neue religiöse Überzeugung annehmen. Die Schrift öffnet den Blick auf eine unsichtbare Wirklichkeit. Satan besitzt sowohl ein Haus als auch ein Reich, ein geordnetes System der Finsternis, in dem Menschen als Gefangene gehalten werden. Von ihnen heißt es, dass sie aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt worden sind. Damit wird die Situation des gefallenen Menschen nüchtern beschrieben, er lebt nicht einfach neutral, sondern unter einer fremden Herrschaft, eingebunden in ein Haus, das ihm gar nicht als Gefängnis erscheinen muss. Der Sklavenerlöser nimmt diese Realität ernst und gerade darin liegt der eigentliche Hintergrund für seinen Evangeliumsdienst. Dann fährt er in Vers 27 fort, niemand aber kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet, und dann wird er sein Haus berauben. Die Güter hier sind Sünder, die in Satans Haus für sein Königreich festgehalten werden. Der Sklavenheiland band Satan, den Starken, und ging in sein Haus, um seine Güter zu rauben, damit die Sünder durch die Wiedergeburt für das Königreich Gottes in das Haus Gottes hineingebracht würden. Während der Sklavenheiland den Evangeliumsdienst ausübte, band er den Starken, Satan. Der Evangeliumsdienst ist ein Kampf, um Satan und sein Königreich der Finsternis zu zerstören. In diesem Licht gewinnt das Wort Jesu eine besondere Schärfe, niemand kann jedoch in das Haus des Starken eindringen und seine Habe vollständig ausplündern, wenn er nicht zuvor den Starken bindet, und dann wird er sein Haus vollständig ausplündern. Er beschreibt sich selbst als den, der in das Haus des Starken eindringt, Satan bindet und seine Habe wegträgt, Menschen, die bis dahin für das Reich der Finsternis festgehalten wurden. Evangeliumsdienst ist daher aus Gottes Sicht eine gezielte Befreiungsaktion, Sünder werden aus der Autorität Satans herausgenommen und zu Gott gebracht, um sie zu wenden von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, damit sie Vergebung und Erbteil empfangen. Hinter jeder scheinbar unspektakulären Bekehrung steht diese gewaltige Bewegung, das Königreich Gottes rückt vor, das Reich der Finsternis wird zurückgedrängt, und ein Mensch tritt in ein neues Haus ein, das Haus Gottes, die Gemeinschaft der Glaubenden. Dass der Sklavenerlöser diesen Kampf führt, bedeutet nicht, dass er sich auf außergewöhnliche menschliche Kraft stützt. Er handelt in der Salbung und Vollmacht des Heiligen Geistes. Als die religiösen Führer seine Dämonenaustreibungen dem Beelzebub zuschreiben wollten, antwortet er, und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Im Parallelbericht erklärt er, was wirklich geschieht, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Königreich Gottes zu euch gekommen. Der Triumph über die finstere Macht geschieht durch den Geist, der Sklavenerlöser dient als der, der sich vom Geist führen, bevollmächtigen und tragen lässt. Die sichtbaren Zeichen, Heilungen, Dämonenaustreibungen, innere Erneuerung, sind Ausdruck dessen, dass der Geist die Werke Christi konkret auf Menschen anwendet und die Ketten Satans zerschneidet. Von daher wird verständlich, warum Evangeliumsdienst immer mit geistlichem Kampf verbunden ist. Es geht nicht zuerst um Überredungskunst, Psychologie oder moralische Appelle, sondern um einen Zusammenstoß von Reichen. Die Schrift spricht von einem Fürsten der Macht der Luft, dessen Geist in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wo das Evangelium verkündigt wird, wird dieser unsichtbare Einfluss herausgefordert. Menschen, die jahrelang unter bestimmten Bindungen standen, beginnen anders zu denken, zu empfinden, zu glauben. Das geschieht nicht, weil der Botschafter besonders eindrucksvoll wäre, sondern weil das Wort Gottes in der Kraft des Geistes in Bereiche vordringt, die kein menschliches Argument erreichen kann. In diesem Sinn ist jeder einfache Evangeliumsdienst, ein Gespräch, ein Zeugnis, eine Predigt, eine Teilnahme an dem Werk, in dem der Starke gebunden und sein Haus geplündert wird. Der uns aus der Gewalt der Finsternis befreit hat und uns in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat. Niemand kann jedoch in das Haus des Starken eindringen und seine Habe vollständig ausplündern, wenn er nicht zuvor den Starken bindet, und dann wird er sein Haus vollständig ausplündern. Wer den Evangeliumsdienst so sieht, wird nüchterner und zugleich zuversichtlicher. Nüchterner, weil er erkennt, dass er Menschen nicht aus eigener Kraft aus tief eingeprägten Bindungen herauslösen kann, zuversichtlicher, weil er weiß, dass der Sklavenerlöser bereits in das Haus des Starken eingedrungen ist und durch seinen Geist heute noch plündert. Jede Gelegenheit zum Zeugnis, jedes stille Gebet für einen Menschen steht in diesem größeren Geschehen. Das nimmt den Druck, Ergebnisse produzieren zu müssen, und stärkt den Mut, im Verborgenen zu kämpfen und im Sichtbaren schlicht zu reden, im Vertrauen darauf, dass der, der aus der Gewalt der Finsternis befreit, auch heute nicht müde wird. Die Heiligkeit des Wirkens des Heiligen Geistes. Die ernste Warnung Jesu vor der Lästerung gegen den Heiligen Geist steht nicht isoliert im Raum, sondern ist tief in den Weg der göttlichen Erlösung eingespannt. Die Bibel zeigt den dreieinen Gott im Handeln, der Vater fasst den ewigen Ratschluss und bestimmt zur Sohnschaft, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Der Sohn tritt in unsere Geschichte ein und trägt unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinauf, damit wir der Gerechtigkeit leben. Der Heilige Geist schließlich ist es, der das vollbrachte Werk Christi auf Menschen anwendet, er überführt von Sünde, öffnet das Herz für das Evangelium, schenkt neues Leben und führt in die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Die ganze Bewegung vom verlorenen Sünder zum Kind Gottes läuft über diese unsichtbare, aber reale Tätigkeit des Geistes. In Markus 3:28 und 29 fuhr der Herr fort, zu den Schriftgelehrten zu sagen, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden, und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern ist einer ewigen Sünde schuldig. Das Wort des Herrn über den Heiligen Geist macht deutlich, dass der Evangeliumsdienst des Sklavenerretters, besonders das Austreiben der Dämonen zur Zerstörung des finsteren Reiches Satans, durch den Heiligen Geist geschah. Wenn Jesus inmitten seines Evangeliumsdienstes sagt, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden, und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen, wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, zeichnet er damit eine Grenze, die Barmherzigkeit Gottes ist weit, und zahlreiche Formen von Sünde und Lästerung können vergeben werden. Doch eine bewusste, beharrliche Zuschreibung des klaren Wirkens des Heiligen Geistes an Satan selbst bedeutet, dass der Mensch die letzte ihn erreichende Linie der Gnade verwirft. Im Kontext waren es Schriftgelehrte, die sahen, wie Menschen durch das Wirken des Geistes befreit wurden, und trotzdem behaupteten, er hat den Beelzebub. Sie ordneten das helle Handeln Gottes dem Reich der Finsternis zu, nicht aus Unkenntnis, sondern aus verhärteter Ablehnung. Gerade darin liegt die Besonderheit dieser Sünde, wer gegen den Heiligen Geist lästert, lehnt den Einzigen ab, der ihn zur Umkehr führen und im Herzen Glauben wirken kann. Es ist der Geist, der das Blut Christi wirksam macht, der das Wort öffnet und das Innere erweicht. Wenn ein Mensch dieses Wirken konsequent und mit voller Einsicht verwirft, bleibt kein weiterer Weg, auf dem Gottes Vergebung ihn erreichen könnte, nicht weil Gott nicht vergeben wollte, sondern weil der Mensch sich dem einzigen Medium der Gnade entzieht. In der Warnung Jesu schwingt daher sowohl eine tiefe Ernsthaftigkeit als auch ein Schutz mit, sie bewahrt davor, in einem religiösen Eifer oder in verletzter Ehre das zu verurteilen, was in Wahrheit vom Geist Gottes stammt. Für den Evangeliumsdienst bedeutet diese Sicht, wo der Geist wirkt, ist heiliger Boden. Das Wirken des Geistes ist nicht verfügbar, nicht manipulierbar und entspringt nicht menschlichen Methoden, es ist Gottes eigener Weg, Menschen Christi Erlösung zuzuführen. Wer dient, darf damit rechnen, dass der Geist sich zu dem Wort stellt, aber er sollte zugleich wach bleiben, wie schnell ein natürliches oder religiös geprägtes Urteil Gottes Handeln verdunkeln kann. Der Sklavenerlöser selbst verweist nicht auf seine eigene Größe, sondern auf den Geist, in dessen Vollmacht er die Dämonen austreibt und das Reich Satans zerstört. Wo dieser Geist geehrt, ernst genommen und nicht verdrängt wird, behält der Evangeliumsdienst seinen heiligen Charakter, nicht als Bühne menschlicher Begabung, sondern als Raum, in dem Gott souverän und gnädig wirkt. Indem er uns durch Jesus Christus für sich zur Sohnschaft vorherbestimmt hat, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Wo das Evangelium verkündigt wird, begegnet uns immer wieder ein zartes, aber kraftvolles Wirken des Heiligen Geistes. Die Warnung Jesu macht sensibel dafür, dieses Wirken nicht vorschnell zu verdächtigen oder zu entwerten, sondern es als das kostbare Werkzeug Gottes zur Rettung zu ehren. Das nimmt dem Dienst jede Selbstüberschätzung und zugleich jede Resignation, nicht wir tragen die Verantwortung, Herzen zu öffnen, sondern der Geist. Und gerade deshalb lohnt es sich, innerlich still, wach und ehrfürchtig zu bleiben, wenn Gott handelt, im Vertrauen, dass der, der das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Geistliche Familie statt natürliche Bindungen. Die Evangeliumsszene in Markus 3 ist nicht nur von der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten geprägt, sondern auch von einer überraschend alltäglichen Spannung, und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Später heißt es, und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Die Menschen, die Jesus nach dem Fleisch am nächsten stehen, verstehen ihn in diesem Moment am wenigsten. Ihre Sorge wirkt auf den ersten Blick verständlich, ja liebevoll, doch sie versucht, ihn aus dem Raum seines Evangeliumsdienstes zurückzuholen und an die Erwartungen des natürlichen Lebens zu binden. Gerade in diesem Zwischenraum, zwischen gut gemeinter familiärer Fürsorge und dem Willen Gottes, entsteht der Boden für Missverständnisse, auf dem auch die Lästerung der Schriftgelehrten gedeihen kann. Nach den Versen 33 bis 35 sagte der Herr, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und als er die im Kreis um ihn sitzenden ringsum ansah, sagte er, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Dieses Wort des Herrn macht deutlich, dass er die natürliche Sorge seiner Verwandten zurückwies. Um die Pläne des Bösen zu vereiteln und seinen Evangeliumsdienst zu erfüllen, wollte er nicht in der Beziehung des natürlichen Lebens verbleiben. Die Antwort Jesu ist überraschend klar und zugleich befreiend, und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Er verachtet seine natürliche Familie nicht, aber er relativiert ihre Vorrangstellung. Maßstab seiner Beziehungen ist nicht mehr das Band des Blutes, sondern der Wille Gottes. In diesem Satz zeichnet sich eine neue Wirklichkeit ab, eine geistliche Familie, die nicht durch Abstammung, Kultur oder Temperament zusammengehalten wird, sondern durch das gemeinsame Ausgerichtetsein auf Gottes Willen. Der Sklavenerlöser bleibt nicht in den Kategorien des natürlichen Lebens stehen, er stellt sein eigenes Leben und seinen Dienst unter das höhere Band der geistlichen Verwandtschaft. Die Schrift entfaltet diese Wirklichkeit an anderer Stelle. Von Christus heißt es, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein soll, und über die Glaubenden wird gesagt, dass sie seinem Bild gleichgestaltet werden. Gleichzeitig lesen wir, denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem, aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Wer an Christus glaubt, wird hineinverwoben in eine neue Familie, Gott wird Vater, Christus unser älterer Bruder, und andere Glaubende werden zu Geschwistern, die nicht durch Sympathie, sondern durch das gemeinsame Leben Gottes verbunden sind. Diese geistliche Verwandtschaft tritt im Evangeliumsdienst oft deutlicher hervor als in ruhigen Zeiten, man trägt Lasten miteinander, ringt im Gebet füreinander und erfährt eine Nähe, die natürliche Bande übersteigt. Natürliche Beziehungen werden damit nicht entwertet, sondern in eine neue Ordnung gestellt. Sie können zu starken Hilfen werden, wenn sie sich der Absicht Gottes öffnen, aber sie können auch zu feinen Fesseln werden, wenn sie unbemerkt über seinen Willen gestellt werden. Der Herr selbst zeigt, wie er die Pläne des Bösen durchkreuzt, indem er sich gerade nicht durch die Erwartung seiner Verwandten bestimmen lässt. Er weiß sich dem Willen des Vaters verpflichtet und lässt diesen Willen zur Achse seiner Beziehungen werden. So wird der Evangeliumsdienst frei von der subtilen Erwartung, es allen recht machen zu müssen, und zugleich bewahrt vor harter Lieblosigkeit. Die neue Familie Gottes schließt natürliche Familie nicht aus, sondern lädt sie ein, in die weitere, tiefere Gemeinschaft der Glaubenden hineinzufinden. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Die Einsicht, dass der Herr seine wahre Familie in denen sieht, die den Willen Gottes tun, schärft den Blick für die eigene Verortung. Natürliche Nähe oder Distanz verlieren ihre letzte Deutungsmacht. Entscheidend wird, wie Gott Beziehungen in die Spur seines Willens stellt. Das kann helfen, Spannungen mit Angehörigen nicht als Scheitern zu deuten, sondern als Teil des Weges, auf dem Gott neue Ordnungen schafft. Zugleich wächst eine dankbare Wertschätzung für die geistliche Familie, für Geschwister, die tragen, korrigieren, ermutigen. In diesem Gefüge wird Evangeliumsdienst nicht zu einer Einzelanstrengung, sondern zu einem gemeinsamen Leben unter dem einen Haupt, das uns alle zu Brüdern und Schwestern gemacht hat. Herr Jesus, Sklavenerlöser, danke, dass dein Evangeliumsdienst mehr ist als menschliche Rede, sondern die kraftvolle Plünderung des Hauses des Starken und die Befreiung der Gefangenen. Danke, dass du durch den Heiligen Geist das Reich der Finsternis zerbrichst und uns in das Königreich des Vaters hineinbringst. Stärke in uns das Bewusstsein, dass wir in deinem Dienst nicht auf eigene Energie angewiesen sind, sondern auf die Vollmacht und Gegenwart des Heiligen Geistes, der uns befähigt zu beten, zu verkündigen und standzuhalten. Bewahre uns davor, dein Wirken nach natürlichem Maßstab zu beurteilen, und schenke uns Ehrfurcht vor dem heiligen Werk des Geistes, der in uns und durch uns wirkt. Richte unsere Herzen so aus, dass deine geistliche Familie und dein Wille über allen natürlichen Bindungen stehen, und heilige gerade unsere Beziehungen, damit sie deinem Evangelium Raum geben und nicht im Weg stehen. Lass uns in der Freiheit deiner Kinder leben, in der Gewissheit, dass du der Starke bist, der schon gesiegt hat, und dass dein Licht stärker ist als jede Finsternis. Fülle uns neu mit Hoffnung, dass kein Gefangener zu tief gefallen und keine Kette zu stark ist, als dass du sie nicht lösen könntest. In deinem Namen vertrauen wir uns und unsere Lieben deiner siegreichen Gnade an. Amen.